Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dass sich eine Literaturkritikerin außerhalb des Medium Podcast selbstständig macht, kommt selten vor. Doch die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, nun nimmt die Literaturkritikerin Insa Wilke einen neuen Anlauf für den Bildschirm. Allerdings im Netz und ohne Zutun von Sendern. Weil ich ja weiß, was die gerade vorhaben, wenn sie etwas vorhaben. Und das ist nicht die Richtung, in die ich denke, so Wilke. Sie stellt sich Gespräche mit wechselnden Gästen vor über Bücher, die aktuelle Relevanz besitzen oder Interesse finden sollten. Der Name ist Programm Café Lit. Unter diesem Namen wird an diesem Mittwoch eine Website freigeschaltet und auf YouTube läuft die etwa zweistündige Literatursendung mit Publikum auch. Andreas Platthaus hat die ersten beiden aufgezeichneten Folgen schon gesehen und äußert die folgende Kritik für die Kollegin. Keiner von Wilkes Gästen ist älter als Anfang 40. Entsprechend ist die Gesprächsdiktion gendergerecht, woke, achtsam. Das hat nichts mit dem alten literarischen Quartett zu tun, in dem so gern gestritten wurde. Café Lit bietet keine Höhepunkte, sondern einen langen, ruhigen Fluss. Dass man ihm mehr als 4 Stunden lang folgt, gibt zur Hoffnung Anlass, dass die beiden Pilotsendungen Interesse finden und Fortsetzung. In der Tageszeitung Die Welt sorgt sich Hanna Lühmann um die Rolle der Frau. Es gibt einen weltweiten konservativen Backlash, was Geschlechterrollen anbelangt. Gar nicht wenige Frauen promoten auf einmal das Rollenbild der Vollzeitmutter. Warum ist der Feminismus so uninteressant geworden, fragt sie die Autorin und Literaturprofessorin Barbara Finken, die nüchtern antwortet: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Versäumnisse des Feminismus sind. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer schon extrem ambivalent in Bezug auf unser Frauenbild waren. Der Blick auf die Rolle der Frau sei schon seit Luther eher konservativ, betont die Autorin der wegweisenden Studie zum Mythos der deutschen Mutter von 2001. Ich stimme Ihnen aber zu, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute sich verunsichert fühlen. Sie pressen sich in dieses Gender-Korsett und hängen ängstlich krampfhaft daran. Dieses nostalgische daran hängen, das ist vielleicht neu. Die aktuell schwierigen Zeiten, in denen viele eine Dystopie oder Apokalypse erwarten, befeuern diesen Zustand laut Finken noch. In solchen Zeiten besinnt man sich auf die guten alten Werte. Und die guten alten Werte, das ist eben dieses Konzept von der Mutter, die als Engel im Haus dieses menschliche Bett ist. Nach fortschrittlicher Weiblichkeit klingt hingegen eine Überschrift im Berliner Tagesspiegel. Plus Size ist en vogue und Anna Ruland schwärmt: In Werbekampagnen für Bademoden liegen sich schlanke und mollige Frauen in den Armen. Plus-Size-Models laufen für Versace über den Catwalk. Die kurvige Vivian Blotsky ist Heidi Klums Germany's Next Topmodel 2023. Body Positivity, die Akzeptanz aller Körperformen, ist en vogue. Allerdings offensichtlich nicht da, wo die Mode verkauft wird, wie Tagesspiegel-Expertin Christine Scharf verrät. Sie ist Herausgeberin des Magazins Plus Perfekt, das sich vor fast 10 Jahren auf Mode jenseits der Konfektionsgröße 40 spezialisiert hat. Laut Scharf stehen Frauen, deren Körper nicht in die sogenannten Normalgrößen von 32 bis 42 passen, beim Shoppen immer noch vor großen Herausforderungen. Läden, die sich auf Übergrößen spezialisiert haben, findet man meist nur online, sagt sie. Und auch große Ketten wie H&M oder Mango, die Plus-Size-Kollektionen anbieten, verkaufen diese häufig nicht in den Filialen. Selbst Anbieter von nachhaltiger Mode bieten weniger als 20% im Plus-Size-Bereich an. Und wem das nun schon alles reichlich spießig erscheint, dem empfehlen wir zur Vertiefung dieses Gefühls einen Artikel in der SZ. In der Schweiz wird Kirschlorbeer verboten. Was bedeutet das für deutsche Hecken?